Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Ich bin Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Episode 8. Thema der Woche: Turnaround. Wer schafft die Wende? Doch zuvor, wie immer, die Frage, Philipp: Wie war deine Woche?
Ja, hallo Marcel, auch von mir schön, dass du da bist. Ja, meine Woche war bisher sehr, sehr angenehm, also entspannter als die letzten Wochen. Unsere fleißigen Zuschauer haben es ja mitbekommen, es war ziemlich viel los bei uns beiden beruflich. Aber was die Woche bis jetzt am schönsten war, ich habe ein Visum oder einen ESTA-Antrag ausgefüllt, weil ich nächstes Jahr in das Herz vom Kapitalismus reisen werde und mir eine Woche diese wundervolle Stadt angucken werde. Ich werde nämlich nächstes Jahr im März oder im Februar, ich weiß es gerade gar nicht, lass mich nochmal gucken. Ja, im Februar werde ich eine Woche nach New York fliegen.
Oh.
Und habe den Flug gebucht, das Hotel und diesen Antrag, den man ausfüllen muss. Und ich freue mich sehr. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir war es eher arbeitsreich. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe leider nicht so eine tolle Nachricht zu verkünden, in die USA zu fliegen. Schade, mache ich aber auch noch, denn ich war noch nie in New York.
Ich auch nicht. Und also wir haben ja jetzt schon mehrere Lieder heute, ne? Turnaround, ja, von Bonnie Tyler. Ich war noch niemals in New York, also wir sind schon voll dabei.
Ja, ja. Ganz musikalisch heute.
Ja, wir werden auch ganz viele Bilder dann natürlich auch, ich werde natürlich auch die Wall Street besuchen und die New York Stock Exchange. Und aber deine Woche sehr arbeitsreich und kein New York.
Genau,
was lag noch so an?
Ja, ansonsten war ich dann das erste Mal auch in Frankfurt an der Oder. Das war ich tatsächlich noch nie. Ja, es ist vielleicht nicht ganz so gut wie New York.
Gibt es da auch
aber
eine Börse
dennoch,
und einen Bankenviertel?
Nein, habe ich nicht gesehen. Also wenn, bin ich da nicht vorbeigefahren. Nein, ansonsten war es halt doch eine recht anstrengende Woche. Aber ich freue mich, es ist wieder bald oder es ist Wochenende und
Am Wochenende sehen wir uns ja. Wir gehen ja lecker was essen am Samstag. Ich freue mich da auch schon drauf. Können wir vielleicht dann auch so richtig cool, wie die Influencer das so machen bei Instagram, dann vielleicht eine kleine Story von unserem Essen posten und uns total freuen und dass wir no filter needed in this world for food. Aber jetzt genug geschleimt. Ah nein, wir müssen ja noch ein bisschen schleimen, weil wir müssen uns ja auch für das Feedback bedanken, was wir natürlich wieder zahlreich erhalten haben. Auch wir sind ja beide sehr überrascht, positiv überrascht, wie viele Leute doch schon hier diesem Podcast zuhören. Das tolle Feedback, was wir auch bekommen haben, dazu aber auch noch natürlich nochmal später mehr, hat ja auch was mit dem Thema der Woche zu tun. Aber wie immer möchten wir uns natürlich bei den Top 3 Spendern bedanken und 10 Minuten, bevor wir gestartet sind, eigentlich so mit dem Podcast, ist ja die Nummer 1 heute zu uns gekommen, aber lieber zu spät als nie. Und deswegen auf Platz 1 Top-Spender der Woche war für uns der Patrick. Und Patrick, vielen lieben Dank für deine Kaffeespenden. Die kommen natürlich auch bei zum Beispiel dem Peter und dem Luigi an. Marcel, wer war denn noch dabei?
Auf Platz 2, vielen lieben Dank, geht raus an den Alexander. Auch einen lieben Dank, dass du uns einen Kaffee gespendet hast.
Genau.
Und die Nummer 3?
Das ist der Seelen. Der Seelen hat uns sogar zwei Kaffee gespendet. Vielleicht hätten wir ihn doch auf die 2 setzen müssen. Aber Seelen, bitte verzeih uns. Aber auch vielen lieben Dank, dass du so fleißig uns den Kaffee gesponsert hast. Du trinkst ja auch gerade einen, Marcel, richtig?
Richtig. Ich habe einen neben mir stehen. Die wird direkt umgesetzt, damit wir auch zu später Stunde noch arbeiten können.
Genau. Kostenlos, aber nicht umsonst.
Richtig, genau. Ja, ansonsten natürlich wie immer, ihr könnt gerne unsere Instagram-Seite besuchen oder auch unsere Webseite auf modernvalueinvesting.de und natürlich auch unsere Facebook-Gruppe. Dort seid ihr natürlich immer recht herzlich willkommen.
Marcel, ich muss dich nochmal kurz abholen.
Ja.
Wir müssen nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Wie war die Woche? Du weißt doch selber, was noch die Woche im Bereich Modern Value Investing los war. Wir hatten ja 2 sehr, sehr interessante Gespräche mit 2 namhaften Firmen. Diese werden wir jetzt natürlich noch nicht erwähnen, aber wir, also ich glaube, ich kann von uns beiden sprechen, wir sind sehr, sehr euphorisch, was da kommt, bald in Zukunft nochmal auf dem Kanal, weil wir doch Kontakt zu 2 mir sehr bekannten Aktiengesellschaften hatten und da auch versuchen werden, den größtmöglichsten Mehrwert für unsere Hörer und Zuschauer dann natürlich auch rauszuholen. Aber welche das ist, werden wir natürlich noch nicht verraten, aber du bist ja auch so enthusiastisch, was das ganze Thema angeht, was wir da erreicht haben für unsere Zuschauer die Woche bisher, oder?
Sehr guter Einwand, ja richtig, genau. Das ist natürlich wirklich was, was die Woche nochmal deutlich die Stimmung angehoben hat. Ja, das war ein tolles Ergebnis, ja. Aber da könnt ihr gespannt sein.
Genau, ich freue mich auch und dann würde ich gleich sagen, ich weiß, dass du das eigentlich immer ankündigst, aber kommen wir direkt von dem einen tollen Thema zu anderen kleinen Themen aus der Woche. Und ich würde starten mit Beyond Meat. Beyond Meat, der Aktienkurs runter von $240 auf $80. Das sind mehr als 66% gesunken. Woran liegt das? Also diese Sperrfrist ist ja jetzt ausgelaufen. Das heißt, Altaktionäre und auch Investoren der ersten Stunde konnten oder können Kasse machen. Und jetzt muss man eins mal sehen. Wir haben jetzt zwischen 75% und 80% der gesamten Aktien der Firma sind jetzt handelbar. Und das ist natürlich eine drastische Vergrößerung, weil vorher waren es deutlich unter 50%. Dazu wurde heute oder gestern, habe ich es gelesen, das erste Mal bekannt gegeben, dass Unilever jetzt mit Burger King in Europa eine Partnerschaft eingegangen ist. Und sie werden auch hier für den Whopper die vegane Alternative liefern. Vielleicht werde ich mir das sogar morgen mal gönnen, weil ich wollte ja eigentlich morgen mit dem Luigi essen gehen, aber der Luigi hat ja leider morgen Mittag keine Zeit. Vielleicht mache ich das, dass ich morgen mal bei Burger King vorbeifahre und den Unilever Beyond Meat Abklatsch oder vielleicht Pendant mal testen werde. Was sagst du denn eigentlich zu Fleischersatz? Ich mag ja persönlich sehr Beyond Meat.
Ja, also wir haben es ja glücklicherweise schon mal zusammen probieren dürfen in einem Restaurant in Frankfurt und dort konnten wir beide feststellen, dass es ja sehr, sehr nah an das echte Fleisch kommt. Es sieht nicht nur so aus, es schmeckt auch so. Es hat auch die Struktur, also es lässt sich auch genauso beißen. Also man kann schon sagen, das ist bei Beyond Meat schon was Besonderes. Und ich habe auch den Vergleich, da ich mal beruflicherseits auch Konkurrenten mal probieren konnte, direkt am Grill und habe dort eine Verkostung durchgeführt und dort ist mir aufgefallen, dass die anderen Sachen auch schon gut schmecken, also gerade auch vegane Bratwürste fand ich jetzt total gut, da konnte man kaum einen Unterschied schmecken.
Und wie kam das bei der Kundschaft an?
Bei der Kundschaft, die haben das teilweise gar nicht gemerkt und die waren auch positiv erschrocken, als man danach sagte, ja, das sind vegane Produkte. Und die meisten haben tatsächlich positiv drauf reagiert und werden diese Produkte auch in Zukunft privat so mit kaufen.
Und ja, sehr schön.
Ist schon ein gutes Ergebnis, wie ich fand. Nur dennoch kam das eben nicht an Beyond Meat ran. Das war einfach nochmal was deutlich, deutlich Besseres. Aber es ist halt ein großer Markt und hier werden wahrscheinlich auch mehrere Player zusammenwachsen. Vom veganen Fleisch zum ökofreundlichen Fahrzeughersteller Tesla. Denn der hat verkündet am Anfang dieser Woche in Brandenburg, ganz genau in Grünheide, eine Fabrik zu bauen. Und zwar schon im ersten Quartal 2020. Und ja, Berlin hatte sich erst gefreut und hat sich immer wieder mal beworben, hatten schon die Idee, den Flughafen Tegel neu zu belegen, eben für ein Werk für Tesla. Das hat aber alles noch nicht geklappt und jetzt hat Elon Musk eben überraschend verkündet, sich in Grünheide niederzulassen. Und da sollen wohl bis zu 7.000 oder 8.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Und jetzt sieht man politisch plötzlich, kann es auch mal schnell gehen. Denn der Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD, der meinte in Potsdam, die müssen mit Rekordgeschwindigkeit Unterlagen dafür einreichen. So dass es eben schnell durchgewunken wird und der Bau auch stattfinden kann.
Ja, ich persönlich finde es ja auch super, dass Tesla den Sprung nach Deutschland macht. Also wir sind ja auch so im Herzen von Europa. Wir sind ja auch eine Autonation. Zu Tesla gibt es ja auch eine Analyse hier auf dem Kanal, ist ja auch regelmäßig bei uns in den Updates. Und man sieht natürlich auch jetzt diese Transformation in der Branche, ne? Also die neuen Player dringen auf den Markt und es schafft auch Arbeitsplätze. Und es ist natürlich auch ein starkes Zeichen, was man natürlich hier auch setzen möchte als Tesla. Man kommt in die Heimat des Automobils und man geht in den Heimatmarkt von BMW, Audi, Porsche, VW und wie sie alle heißen, um natürlich auch hier auch, das ist für mich auch, glaube ich, auch ziemlich, um hier ein Zeichen zu setzen, oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, Elon Musk wird auch mitbekommen haben, dass wir hier sehr, sehr stark die ganze ökologischen Themen betrachten und eben auch sehr kontrovers diskutieren. Und ich glaube, da vom reinen Denken her wahrscheinlich sogar am weitesten sind. Also ganze Klimaschutz, wir sind ja da in einer leichten Hysterie, würde ich sogar sagen. Und das geht an Elon Musk nicht vorbei, das spielt ihm ja an die Karten. Und ich glaube, das wird bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben.
Ja, also es ist natürlich, die Zukunft des Automobils kommt jetzt vielleicht nach Deutschland, aber ich möchte jetzt auch nochmal in eine ganz, ganz alte Industrie gehen und das ist die der Banken. Auch hier wird ja gerade im Moment sehr, sehr disruptiert, also wir haben ja viele neue Startups, du benutzt ja auch schon ganz fleißig Peaks, meine Bank macht leider noch nicht mit bei Peaks. Ich möchte sprechen über die Deutsche Bank, auch hierzu gibt es natürlich eine Analyse auf dem Kanal, ist auch regelmäßig mit in den Updates. Der Großinvestor Cerberus macht jetzt nämlich Druck auf den Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Achleitner, weil die Ergebnisse einfach nicht passen. Und natürlich geht man da im Moment noch von Deutscher Bank hin. Also Cerberus hat ja 3% der Aktien ungefähr, dass man sagt, das ist immer noch ein ziemlich kleiner Fisch. Der kann dem Herrn Achleitner auch noch nicht bedrohlich werden. Aber angeblich versucht Cerberus aktuell BlackRock und den Fonds aus Katar für sich zu gewinnen, um Achleitner absetzen zu können. Bisher war es ja immer so, dass eigentlich BlackRock sich sehr im Hintergrund immer hält. Also sie nehmen ja einfach nur das Geld und tun das nach diesen Indexverfahren anlegen und wollen sich gar nicht groß in die politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen mit einfügen oder da auch groß Stellung beziehen, weil sie natürlich auch mit diesem Mantra behaftet sind, dass sie natürlich auch der schlimmste Konzern der Welt seien, vermutlich hinter British Petroleum. Aber ich denke, das kann natürlich der Fonds aus Katar mit BlackRock und Cerberus, das können natürlich mehr als 10% werden und dann könnte es natürlich auch für den Herrn Achleitner ein bisschen haarig werden. Persönlich muss ich sagen, ich finde es ganz gut, weil ja, wir brauchen eine starke deutsche Bank meines Erachtens nach, also eine deutsche internationale Bank. Ich denke auch eine Fusion mit der Commerzbank hätte vielleicht auch einiges gelöst, aber das bringt immer noch nichts, dass man einfach, man muss viel mehr digitalisieren, da auch noch viel mehr machen. Und ja, es wird natürlich jetzt an den Unternehmensspitzen dort gesägt, aber jetzt schieße ich den Ball natürlich direkt zu dir rüber.
Ja, also ich frage mich immer, oder wir fragen uns ja allgemein bei den Analysen immer, wird es das Geschäftsmodell in 15 Jahren besser gehen oder wird es überhaupt noch geben? Und bei der Deutschen Bank, also so wie sie aufgestellt sind und womit sie noch Geld verdienen, frage ich mich teilweise ernsthaft, wie die das noch machen wollen, im Vergleich auch zu den amerikanischen Banken. Und insofern kann ich schon nachvollziehen, dass die Ergebnisse nicht passen und dass da der ein oder andere Investor da auch mal auf die Leitung steigen möchte. Ja, schwierig, werden wir beobachten. Ich glaube, das wird noch spannend, was da bei der Deutschen Bank passiert, bevor es noch ein Penny-Stock wird. wird sich da schon noch was tun.
Ja. Es wird ja unter der Hälfte vom Buchwert ja sogar aktuell gehandelt. Also es ist wirklich Wahnsinn.
Ja. Naja, es scheint auch nicht aufzuhören. Also der Chart zeigt auch weiter nach unten. So ein richtiger Boden ist auch nicht gebildet. Naja, aber hier wird an der Unternehmensspitze gesägt und bei einem Unternehmen, das die Woche die Zahlen gemeldet hat, dort will man, glaube ich, nicht so schnell wieder einen neuen Chef oder allgemein einen neuen Chef, denn der Gründer höchstpersönlich sitzt dort noch, Erich Sixt, und der erfreute seine Anleger mit einem starken Quartalsergebnis, und zwar dank des US-Geschäfts und der ausgebauten Digitalisierung. Denn immer mehr buchen ihr Fahrzeug, unter anderem auch ich. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 5-mal über die App gebucht, ihre Fahrzeuge. Und ja, ich finde das einfach super. Es geht sehr schnell und ist eigentlich auch benutzerfreundlich. Und der Konzernumsatz selber, der stieg um 13% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 890 Millionen Euro. Also kann sich sehen lassen, und gleichzeitig wurde die Prognose für 2019 bestätigt. Also hier sieht man weiterhin ordentliches Wachstum, auch innerhalb von Europa, also auch Spanien, Italien wachsen noch sehr stark, und in Deutschland, der Heimatmarkt, auch noch um 8%, was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Ja.
Nee, auf gar keinen
Fall. Du fährst
Fall.
Ja auch öfter?
Ja, also ich bin ja auch großer Sixt-Kunde, habe heute in Frankfurt gemietet und habe aber kein Upgrade bekommen. Ich hatte die Auswahl zwischen einer Mercedes C-Klasse und einem Ford Kuga. Naja, jetzt ist es der Mercedes geworden. Ja, aber ich bin ja kein großer Mercedes-Fan. Aber meine persönliche Automarke werde ich jetzt hier natürlich nicht preisgeben. ich möchte ja keine unnötige Werbung machen. Aber was ich völlig abgefahren finde, und das ist auch mein nächstes Thema, das ist wie immer Disney. Zu Disney gibt es natürlich eine Analyse auf dem Kanal. Ich glaube, wir haben bis jetzt noch keinen Podcast gehabt, wo ich von diesem Unternehmen geschwärmt habe oder von diesem Unternehmen gesprochen habe. Aber der Streamingdienst Disney Plus ist ja gestern gestartet, und in den ersten 24 Stunden gab es 10 Millionen Abonnenten. Es gab natürlich Probleme beim Login und beim Laden. Das finde ich ein bisschen schade, weil man hat ja im Jahr 2016 hat man das Unternehmen BAMTech übernommen. Das ist ein Anbieter von Abonnementverwaltung und von Streaming. Und damit wollte man das verhindern. Aber ja, also ich freue mich natürlich als Disney-Aktionär. 10 Millionen Abos nach den ersten 24 Stunden finde ich ganz gut. Du hast ja auch gerade nochmal in unserem Vorgespräch eingeworfen, dass die Aktie heute auch nochmal deutlich zugelegt hat. Wie findest du das denn?
Ja, genau. Also die Aktie hat jetzt 5% zugelegt. Also ein deutliches Signal, weil natürlich auch die Anleger erkennen, 10 Millionen in den ersten 24 Stunden, das ist ja eine ordentliche Nachfrage. Und ich fand ja ohnehin, und das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt gehabt, dass die Ursprungsplanung, die Disney herausgegeben hat, wie viel Abonnements sie haben möchten bis zu den jeweiligen Enddaten der Jahre, die fand ich sehr, sehr konservativ. Ich glaube, da wird deutlich mehr gehen, und da wird die ein oder andere Überraschung dann in den Quartalsberichten auf uns warten. Also positive Überraschung. Deswegen glaube ich auch, dass gerade aufgrund der hohen Nachfrage keiner jetzt sich jetzt auch, also klar, es ist unangenehm, wenn man sieht, hier keine Verbindung wird aufgebaut und das funktioniert nicht gleich am ersten Tag. Das ist natürlich immer blöd, aber ich glaube, die Leute werden dennoch diesen Disney Plus Kanal nutzen und auch bezahlen, und klar, das Angebot ist ja riesig. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Viel schlimmer finde ich aktuell Nordex, denn auch die haben Quartalszahlen gemeldet und hier überraschend starken Verlust vermeldet. 76 Millionen Euro, im letzten Jahr waren es noch etwas mehr als 50 Millionen, und die leiden extrem stark unter der hohen Konkurrenz. Ja, und man muss ja sagen, gerade Nordex müsste ja eigentlich ein Profiteur sein der ganzen Klimadebatte, die ja so um uns herum aufgebaut wird und aktuell, oder die können das nicht auf die Straße bringen. Vielleicht liegt es daran, dass viele Windräder nicht so toll finden. Das ist natürlich auch immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, gerade auf dem Land. Ja, schwierig. Aber zu Nordex muss ich noch eine kleine Anekdote sagen. Philipp, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Nordex war mein größter Verlust, den ich jeweils verkauft habe.
Oh, ja, nee, ich hatte sie mal im Depot, nach, ich glaube, 40% Kursgewinn auch verkauft.
Cool, die habe ich verloren.
Ja, du weißt ja, dein Geld ist nicht weg, es hat nur jemand anders.
Ich bin froh, dass du es hast.
Aber, lieber Marcel, ja, vermutlich, wie du schon sagst, es ist echt ein bisschen komisch, weil Ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass Nordex so ein stark zyklisches Geschäftsmodell hat. Ich hätte eher vermutet, dass sie jetzt vielleicht sogar ein Fast-Grower werden nach Peter Lynch. Aber so wie es aussieht, sind sie ja ein zyklisches Unternehmen. Und das würde ja bedeuten, vielleicht ergibt sich jetzt auch hier eine Chance, weil Peter Lynch redet ja, kauft bei Margen low und verkauft bei Margen high. Und ich bin ja sehr gespannt, was im nächsten Update dann von dir dort kommt, was du da erzählen wirst. Aber von Margen low, also von Flops, kommen wir vielleicht zu Margen high, auch zu Tops. Und lieber Marcel, was war denn dein Top der Woche auf dem Aktienmarkt?
Ja, ich fand es eine tolle Nachricht und bin auch etwas traurig nach wie vor, dass ich immer noch nicht investiert bin, und zwar in Louis Vuitton Moët Hennessy, das französische Unternehmen, die ja jetzt den Edeljuwelier aus den USA, Tiffany, übernehmen möchten. Und ich finde, das ist ja ein richtig, richtig kluger Schachzug. Denn das ist noch, oder allgemein der ganze Schmuckmarkt ist eine Branche, in der LVMH nicht führend ist. Und so kann man natürlich mal eine traditionelle Marke schlucken, relativ, also klar, deutlich drüber über dem, was die Aktie kostet, aber dennoch glaube ich, langfristig als ein kleines oder als ein Schnäppchen für 14,5 Milliarden Dollar wird das Unternehmen übernommen und LVMH kann dann einfach noch weiter diversifizieren und jetzt ist man sogar in Sachen Schmuck natürlich sehr weit vorn. Finde ich klug, finde ich clever. Was war denn dein Top der Woche?
Ja, nochmal, ich muss nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Also, ich habe es ja schon mal erwähnt, Remover-Koffer, ich habe ja selber einen. Und ich liebe diese Aktie, nur leider viel zu früh aus dem Depot damals geschmissen. Tiffany, gutes Stichwort, auch nochmal zurückkommt auf meine New York-Reise. Ich werde hingehen, ich denke, ich werde mir nicht viel leisten können, aber ich kann ja dann doch mal, vielleicht die, können wir ja die Leute so ein bisschen mit einer Insta-Story davon auch ein bisschen mitnehmen. Stimmt. Was mein Top der Woche war, ist, und jetzt halte ich fest, die Gehaltsobergrenze von Managern. Aber nur ein bestimmter Teil, was die Bundesregierung hier beschlossen hat. Und sie gibt nämlich uns Aktionären mehr Macht. Wir Aktionäre dürfen jetzt auf einer HV, also auf einer Hauptversammlung, auch bestimmen über das Gehalt vom Vorstand. Sonst macht es ja der Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat wird ja von den Aktionären gewählt und die bestellen dann einen Vorstand. Und jetzt hat man sozusagen hier doch schon die Macht der Aktionäre gestärkt. Das persönlich gefällt mir sehr, sehr gut. Wir bei Modern Value Investing stärken ja jede Woche unsere Zuschauer. Und wir haben jetzt ein neues Passwort für die Watchliste der Woche. Ihr konntet ja abwählen, ob die, nicht abwählen, ihr konntet ja abstimmen, ob die Southern Company auf die Watchlist kommen soll, also auf eure Watchliste. Und es gab ja über 200 Abstimmungen und 146 Stimmen haben gesagt ja und 54 nein. 73% sagen ja. Somit ist die Southern Company das erste Unternehmen, was auf der Watchlist ist. Wenn du jetzt auf www.modernvalueinvesting.de gehst und gehst auf Watchlist, dann fragt er dich nach einem Passwort. Und dieses Passwort erhältst du jede Woche exklusiv hier in diesem Podcast. Und diese Woche, wie könnte es anders sein? Man muss 10 Millionen Abos nach 24 Stunden honorieren. Und deswegen ist das Podcast oder das Watchlist-Passwort der Woche ist Disney. Aber jetzt möchte ich von der Watchlist direkt zu meinem Flop kommen. Und mein Flop ist gleichzeitig mein Top, nämlich die Obergrenze von Managergehältern. Ich finde, es ist ziemlich anmaßend, dass man hier eine Obergrenze macht. Warum? Es greift völlig in die Vertragsfreiheit, die wir in unserem Land haben, ein. Und ich muss auch wirklich sagen, der Gabor Steingart hat es heute Morgen wieder hervorragend in seinem Podcast gesagt. Manager sichern mit ihrer Arbeit Tausende von Jobs und schaffen auch neue Jobs. Beispiel, zum Beispiel jetzt Tesla in Deutschland. Und natürlich gibt es auch welche, die Jobs vernichten und diese müssen wir natürlich auch abstrafen. Dazu finde ich es gut, dass man das Recht der Aktionäre nochmal gestärkt hat. Und ja, was denkst du denn darüber überhaupt, Marcel?
Ja, also ich finde das ein, also ganze, überhaupt, dass die Obergrenze eines Managergehaltes zu definieren, ist ja, das ist doch dem Unternehmen seine eigene Entscheidung, wie viel er für einen tollen Manager geben möchte. Und er bekommt ja so viel und er rühmt ja auch das Vertrauen des Unternehmens, genau aufgrund dessen, dass er so gut ist, dass er Fähigkeiten hat, die ein normaler Mitarbeiter oder auch ein anderer Mitarbeiter nicht hat. Und man sieht das ja auch an vielen Unternehmen, die jetzt nicht so erfolgreich sind. Das sind Manager teilweise, die Unternehmen herunterwirtschaften. Die sind ja dann eh nicht gefragt am Arbeitsmarkt. Das heißt, es ist ja ein bisschen, um es mal ganz vereinfacht vorzustellen, wie auf dem Transfermarkt beim Fußball. Ja, also ich sag mal rein von der Grundleistung her wird ein Cristiano Ronaldo nicht mehr leisten als jetzt vielleicht ein Zweitligaspieler, weil der viel mehr kämpft zum Beispiel, weil der vielleicht noch viel mehr läuft und jeden Ball hinterher spurtet. Aber der Cristiano Ronaldo zum Beispiel hat einfach Fähigkeiten, die der Zweitligaspieler gegebenenfalls nicht hat und damit eben einen deutlich höheren Markt hat oder einen deutlich höheren Wert hat im Verhältnis zu dem Zweitligaspieler. Und hier verhält sich es beim Manager genauso. Also nicht nur, dass die Tausender Arbeitsplätze schaffen und erhalten, sondern die müssen das Wachstum bringen, noch besser oder damit natürlich auch Gehaltssteigerungen fürs Personal. Und eigentlich ist fast jeder in diesem Unternehmen abhängig von diesem Chef. Und also allgemein ist es jetzt natürlich auch schwieriger für deutsche Unternehmen mit dieser sozialistischen, mit diesem sozialistischen Move ist es wieder schwieriger, einen guten Manager anzuwerben, weil er sagt, okay, ja, nein, hier kriege ich eine Obergrenze vorgesetzt. Ich gehe lieber zu dem anderen Unternehmen in Amerika. Dort kann ich genauso ein Unternehmen führen und es erfolgreich machen. Plus dort habe ich halt ein normales Managergehalt und muss mich jetzt hier nicht deckeln lassen. Also ich bin überhaupt nicht begeistert von der Nummer. Ich finde, es ist ein falscher Schritt, den die Bundesregierung da macht. Aber gut, das ist ja auch
nicht der erste. Ja, ich hatte auch mal was rausgesucht, wieso die Diskrepanzen sind. Ne? Das ist da muss man auch wirklich sagen, es ist schon, natürlich, wenn man diese Zahl hört, zum Beispiel der Vorstandschef der Deutschen Post, der kriegt das 237-fache eines durchschnittlichen Angestellten. Das ist natürlich viel, ne? Aber natürlich, er sichert auch mit seiner Arbeit, wie du schon sagst, sehr, sehr viele Jobs. Aber jetzt interessiert mich natürlich, was ist denn dein Flop der Woche?
Ja, mein Flop der Woche wird uns erstmal wieder zum Schmunzeln bringen. Und zwar gab es eine Panne bei Adidas. Und zwar belieferten sie die russische Nationalmannschaft mit einer serbischen Flagge auf dem Trikot.
Oh Mann.
Das ist ein schöner Fauxpas. Ja, also vor allen Dingen dann noch eine serbische Flagge für das russische Team. Also statt der russischen Farben Folge weiß-blau-rot an den Ärmeln fanden sich die Spieler der Spornja unlängst bei der Anprobe in neuen Trikots mit der serbischen Flagge in rot-blau-weiß wieder. Also schöner Fauxpas, den da Adidas fabriziert hat. Das ist schon sehr peinlich und sollte vielleicht beim nächsten Mal nicht wieder passieren. Ja,
ja, genau. Also es ist, aber wie gesagt, es ist peinlich. Ich bin ja gespannt, ob Adidas die Wende schaffen wird, wie zum Beispiel unsere Kandidaten heute. Und da kommen wir doch zu unserem Thema. Unser Thema ist heute Turnaround, nicht das Lied von Bonnie Tyler, sondern wer schafft die Wende? Marcel, welche Unternehmen werden wir denn heute kurz besprechen und durchgehen?
Genau, wir haben uns 6 Turnaround-Kandidaten herausgesucht und darunter fallen Teva Pharmaceuticals, Kraft Heinz, Bayer, Wirecard, GE und eine kleinere Abiomed. Und an dieser Stelle möchte ich mich einmal bedanken bei dem Michael, der uns das Thema nahegelegt hat und es vorgeschlagen hat. Und für euch, liebe Community, natürlich auch der Hinweis, wenn ihr einen tollen Themenvorschlag habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wir sind da offen für viele Sachen, auch wenn wir schon einiges in unserem Kalender stehen haben. Beginnen wir doch direkt mit Teva Pharmaceuticals. Für diejenigen, die das Unternehmen noch nicht kennen, es gehört zu den 15 größten internationalen Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Also sprich nicht die Originalmedikamente, sondern eben dann, wenn ein Patent ausgelaufen ist, können sie eben dann günstigere Präparate dann an die Kunden weitergeben. Genau. Philipp, wie sieht es denn da bei den fundamentalen Daten aus?
Ja, also ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht. Also natürlich, wir haben Umsatzrückgang bis 2020 prognostiziert. Aber danach soll es wieder aufwärts gehen. Das EBIT ist die ganze Zeit schon positiv. Das Nettoergebnis 2019 23 Millionen positiv und 1,9 Milliarden ab 2020 erwartet. Gewinn je Aktie 1,72 Dollar. Und da kommen wir auf ein KGV von 5. Wow. Und da muss ich wirklich sagen, ich vermute, dass Teva kein zyklisches Unternehmen ist. Weil sie sind ja im Pharmabereich zuständig. Pfizer ist ja auch so ein großer Generika-Hersteller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielen lieben Dank. Auch jetzt nochmal von mir an den Michael. Weil hat er die Unternehmen auch vorgeschlagen?
Ich habe ihn gefragt, welche ihm davor schweben würden. Und Teva war dabei, ja.
Ah, siehst du mal, genau, wie wir auf unsere Community eingehen. Ich finde das Unternehmen hochspannend. Ich denke, das bedarf sogar vielleicht einer tieferen Analyse. Vielleicht möchte ja der liebe Peter sich das Unternehmen irgendwann nochmal vorknüpfen. Aber 5er KGV für einen Pharmawert, das ist fundamental, finde ich das. Also man scheint sich ziemlich verzockt zu haben. Ich habe mich mit dem Unternehmen nicht wirklich bis jetzt beschäftigt. Deswegen, ich bin gespannt, was sagen denn die Analysten und der Chart?
Genau, also die Analysten, die sind sich ja eher uneinig. Ich glaube, das ist sehr verbreitet. Viele sagen halten, also 16 Analysten sagen zum Beispiel einfach halten. Klar, es ist schon tief gefallen. Was soll schon noch passieren nach dem Motto? 5 sagen sogar kaufen und dann eben ein paar eben auch verkaufen und aufstocken, reduzieren. Aber vor allem die 5 und die 16, die stechen heraus. Und klar, man kann hier eine Chance wittern. Rein charttechnisch betrachtet ist es ja so, dass die Aktie von ihren Hochs bei etwa 70 Dollar nun mittlerweile bei 9 oder 10 Dollar angekommen ist. War zwischendurch auch schon mal deutlich tiefer bei 6 Dollar. Ja, Boden wurde noch nicht gebildet. Das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Aber jetzt kam eben erstmal wieder Stabilität rein. Ich glaube, die letzten Quartalzahlen waren noch nicht allzu schlecht oder vielleicht überraschend gut im Verhältnis zu den letzten Quartalszahlen, die ja permanent schlecht waren und zu Abverkäufen geführt hatten. Und insofern bleibt es jetzt erstmal noch spannend, wie sich der Chart entwickelt und ob wir hier eine Bodenbildung mal sehen werden.
Ja, ja, da sieht man auch, also wie du schon sagst, der Chart ist sich nicht einig und auch die Analysten sind sich ja aktuell auch nicht einig. Man sieht es ja, 5 Raten zum Kauf, 2 zum Aufstocken, 16 zum Halten, 3 zum Reduzieren und 2 zum Verkaufen. Aber es sieht ja schon eine Tendenz nach oben hin. Deswegen ist auch meine Frage an dich, würdest du es kaufen? Ist es für dich ein, oder auf die Watchlist packen? Ich würde es mir auf jeden Fall mal näher angucken.
Also wenn es ein Turnaround-Kandidat sein soll in meinem Depot, würde ich aktuell noch warten tatsächlich. Also ich wäre bei den 16 Leuten, die sagen halten, beziehungsweise wenn man nicht draußen ist, dann halt einfach warten, weil noch kein Boden gebildet ist. Also ich möchte hier sehen, dass es eine Seitwärtsphase gibt und die der Bedarf ist ja meistens, bevor es dann richtig stark wieder nach oben geht, dementsprechend unbedingt beobachten. Ich würde jetzt noch nicht einsteigen, aber man kann das natürlich durchaus schon machen, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, ja.
Also nochmal unser Appell an den Peter. Peter, klemm dich doch mal dahinter für die Community und natürlich auch ein bisschen auch für uns.
Für uns. Bitte, Peter.
Bitte, genau. Wenn er das dann nämlich gemacht hat, dann fängt natürlich wieder, vielleicht bezahlen wir ihn dann ja in Naturalien von der nächsten Firma, über die wir jetzt sprechen. Und Peter, du kannst dir dann aussuchen, möchtest du etwas Ketchup haben oder vielleicht lieber doch eine Capri-Sonne. Denn ich spreche, oder Philadelphia gehört glaube ich auch noch mit dazu, ich spreche über Kraft Heinz. Und hier ist es immer noch so, natürlich ein riesen Nahrungsmittelunternehmen, aber sie haben noch zu kämpfen mit rückläufigen Umsätzen. Analysten schätzen, dass das noch zurückgeht bis 2021, dann soll es aber wieder zulegen. Das EBIT soll weiterhin rückläufig sein. Der Gewinn je Aktie soll jetzt wieder steigen bis 2020 und soll dann aber wieder etwas zurückgehen. Die Dividende soll ab 2021 wieder zulegen. Ja, na klar, die hohe Dividende, fast 5%, das lockt hier jetzt natürlich. Aber wenn man sich das Produktportfolio von Kraft Heinz anguckt, ich glaube, sie haben jetzt noch die Weight Watchers mit dem Produktportfolio. Da ist natürlich auch noch einiges, was sie machen müssen. Aber man kann natürlich auch sagen, man vertraut auf Großmeister Warren Buffett höchstpersönlich, der ja auch einiges an Kraft Heinz noch hält. Und vielleicht wäre aktuell fundamental gesehen ein Investment in seine Investmentgesellschaft, die Berkshire Hathaway, vielleicht sinnvoller. Aber was sagt denn der Chart und die Analysten?
Ja, also der Chart, der zeigt aktuell eher eine Seitwärtsphase, zumindest innerhalb dieses Jahres. Länger betrachtet sind wir immer noch voll im Abwärtstrend, also das ist nach wie vor nicht gebrochen. Und vom Hoch von über 90 Dollar ging es ja auf, ja, unter 30 sogar. Also, was haben wir hier, 25 Dollar, also das ist schon ziemlich tief. Und ja, jetzt wird sich's halt zeigen, die letzten Quartalszahlen waren ja eher gemischt und haben zu 13% Kursgewinn geführt innerhalb des Tages. Das war natürlich schon bullisch und jetzt wird sich zeigen, ob dieser Ausbruch weiter Bestand hat oder ob wir hier einfach neue Tiefs sehen werden. Rein fundamental, ja, kann es ja fast schlechter aktuell, also rein von den, also es ist schon immer noch gut, aber es geht ja immer noch bis 2021 nicht wirklich hoch oder es wird auch nicht besser von den Zahlen, deswegen.
Ich denke, die Analysten, ja, die sehen das so ein bisschen genauso, also ja, halten, einer sagt aufstocken, also ein ganz wilder, da haben wir einen, der sagt reduzieren und einer sagt verkaufen. Wie gesagt, persönlich, puh, also ich bin ja in Unilever privat investiert, sehe da auch mehr Chancen, weil die auch ein bisschen breiter aufgestellt sind. Und man darf eins nicht vergessen, Kraft Heinz macht ja fast eigentlich nur US-Geschäft. Also es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt in Deutschland irgendwie einen Ketchup kaufst, dass der direkt von Kraft Heinz kommt. Das ist nämlich, Kraft Heinz hat ja einen Spin-off gemacht von Mondelez. Und ja, die sehen ja doch ein bisschen deutlich besser aus. Deswegen muss man Kraft Heinz auch ein bisschen differenzierter betrachten. Mir wäre es ein zu großer regionaler Player auf dem US-Markt. Deswegen wäre für mich Kraft Heinz auch aktuell nichts für die Watchlist und auch nichts, was ich mir vorstellen könnte, was ins Depot kommt. Wie schaut es bei dir aus?
So sehe ich das auch. Also ich würde mich auch den Analysten anschließen, dass die, oder von den 15 Mann, die sagen, halten. Also ich würde es jetzt nicht verkaufen, wenn ich es hätte. Ich würde aber auch nicht kaufen. Einfach schon aufgrund, wie du schon richtig sagst, die Konkurrenz ist stark und die läuft ja auch. Warum sollte man sich da nicht an eine Unilever eben halten?
Und oder Danone.
Oder Nestlé. Danone oder natürlich auch andere. Klar, es gibt noch andere tolle Konsumgüterhersteller. Und in dem Falle bin ich da ganz bei dir. Charttechnisch würde ich eben halt auch nicht reingehen, weil noch kein Boden gebildet.
Genau. Ja, dann kommen wir doch von etwas zu essen. Kommen wir zu einem Produzenten für Nahrungsmittelhersteller. Wir kommen zu meinem Top-Pick. Ich bin hier ein bisschen voreingenommen. Und wir kommen zu Bayer. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie, mehr Dividende für die Aktionäre und das bei einem stark wachsenden Unternehmen im Bereich Pharma und Agrochemie mit einem KGV von 14 für 2020 und einem KGV von 13 für 2021. Natürlich gäbe es das kleine Problem nicht und dieses kleine Problem sind über 40.000 Glyphosat-Klagen, könnte ich mir vorstellen, dass der Kurs, also ich bin ja kein Chart-Analyst oder sowas, aber ich denke, Bayer könnte locker das Doppelte wert sein, weil die Agrochemie-Sparte ist ja aktuell eigentlich mit 0 Euro im Kurs drin und auch im Buchwert. Was sagt uns denn aber der Chart und die Analysten, Marcel?
Genau, also rein charttechnisch ist es ja auch so, dass Bayer ja vom Hoch bei 140 Euro war. Das ist also aktuell wirklich das Doppelte, wie du schon richtig sagst. Zwischendurch war es ja deutlich tiefer schon. Also hier hat man ja schon so eine Art Boden gesehen. Zumindest gibt es jetzt schon eine recht interessante Aufwärtsbewegung aufgrund auch guter Nachrichten zwischendurch. Und mal sehen, wie lange dieser kurzfristige Aufwärtstrend hält, ob das vielleicht sogar den langfristigen Abwärtstrend brechen lassen wird. Das entscheidet sich auch in den nächsten Wochen. Da ist einfach, also A, Nachrichten getrieben natürlich. Und auch rein charttechnisch sind wir an der Obergrenze des Abwärtstrendes. Und dementsprechend, glaube ich, ist ja viel Potenzial drin aus charttechnischer Sicht.
Das ist ja, und die Analysten sehen das genauso wie du. 9 sagen kaufen, 6 sagen aufstocken, solltest du es haben, und 10 sagen halten, 2 sagen verkaufen und einer ist gänzlich ohne Meinung. Das ist auch so ein bisschen meine Meinung. Also ich habe ja schon ordentlich immer nachgekauft. Bei mir ist jetzt wirklich eine Grenze erreicht, wo ich sage, jetzt wird es mir zu riskant vom Depotanteil her. Aber Bayer ist aktuell, glaube ich, schon fast bei knapp 10% von meinem Gesamtdepot. Das werde ich auch durch Zukäufe anderer Unternehmen natürlich auch bald wieder reduzieren. Aber ich bin weiterhin überzeugt von diesem Unternehmen. Und ja, wir beide sind ja auch auf der Hauptversammlung, haben ja vor dem Podcast alles noch gebucht. Und deswegen, ja. Du bist ja auch investiert. Und was ist deine Meinung?
Ja, richtig. Also ich hatte ja investiert, weil ich die Chance gesehen hatte und eben auch positive Nachrichten. Und bis jetzt gibt der Kurs ja auch recht. Und ich werde natürlich auch halten, weil ich genauso überzeugt bin, Bayer wird langfristig erfolgreich sein und rein fundamental müssten sie deutlich höher stehen. Hier ist einfach viel Angst eingepreist. Also ja, hier bleibe ich auch langfristig noch dabei. Apropos langfristig dabei bleiben, das nächste Unternehmen ist ebenfalls eins, wo ich sehr zuversichtlich bin, und zwar Wirecard. Und hier klingt es erstmal komisch, vom Turnaround zu reden, aber hier ging es ja auch erstmal schon allzeit hoch recht weit runter. Wie sieht es denn bei den fundamentalen Daten aus für Wirecard?
Ja, super. Also fundamental muss man wirklich sagen, mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre wird erwartet.
Deutlich mehr.
Deutlich mehr, und das für einen KGV von 21 für 2020 und von 16 für 2021. Also, ja. Puh, das ist, und man sieht es ja auch bei den mittleren Kurszielen, sieht man ja auch, das ist ja, der Kurs ist ja aktuell deutlich, also das Gap zwischen mittlerem Kursziel und dem aktuellen Kurs ist ja enorm, aber was sagst du uns denn zum Chart?
Ja, zum Chart ist eben eins zu sagen, es geht sehr volatil hoch und runter. Liegt natürlich auch an den jeweiligen Financial Times Berichten, und ich sehe, also für mich, in meinem Begriff, haben wir hier einen schönen Kaufpunkt, also wer langfristig dabei sein sollte und möchte, der könnte sich hier durchaus überlegen einzusteigen. Ansonsten, ja, ist es natürlich immer auch wieder nachrichtengetrieben, ja.
Das ja, die zeigt auch Analysten Chart. Sagen ja, aktuell 10 sagen kaufen, 5 sagen aufstocken, 6 sagen halten, 2 sagen reduzieren. Keiner sagt verkaufen, einer ist ohne Meinung. Und das ist eigentlich auch meine Meinung. Also ich bin ja schon dabei und ich bereue den Kauf kein bisschen. Sie haben ja jetzt auch nochmal in China, haben sie ja jetzt auch nochmal zugelegt, wo ich ein bisschen enttäuschter wäre. Aber das ist natürlich, da kommen wir gleich zu dem nächsten Unternehmen. Du bist ja auch eigentlich ein großer Wirecard-Fan und hast mich ja damals auch auf Wirecard gebracht.
Ups.
Ja, aber bei mir sieht es ganz gut aus, glaube ich. Warte, ich hab das Depot gerade offen. Oh nee, sieht doch nicht so gut aus. Minus 11%, aber damit kann ich leben.
Ja, ich glaube, hier kann man auch damit leben, dass man mal im Minus ist. Also bei mir geht das, glaube ich, auch nicht sehr viel, aber ein bisschen im Minus. Liegt aber ganz einfach daran, dass ich mal einmal teurer gekauft hatte und dann nochmal nachgekauft hatte, deutlich günstiger.
Meine einzige rote Laterne im Depot.
Ja, naja, muss auch eine da sein, ja. Aber nee, wer weiß, wie lange das dauert, wenn die Analysten recht haben und dass die dann recht schnell in Richtung 200 Euro, und wovon ich auch ausgehe, also spätestens mittelfristig. Ich meine, man muss ja auch mal den Anstieg sehen. Das haben wir ja auf dieser Hauptversammlung dieses Jahr schon festgestellt. Da haben sich dann Aktionäre beschwert auf der Hauptversammlung, dass der Kurs so eingebrochen ist. Klar ist es nicht schön, wenn man vom Hoch kommt von 200 Euro und dann vielleicht Richtung 100 geht. Aber man muss ja auch mal den Anstieg sehen, der im letzten Jahr stattgefunden hat. Das ist ja, das sieht ja aus wie bei einer Blasenbildung. Ja, deswegen, ja. Dass da ein bisschen Luft rauskommt, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Naja, also ich bin überzeugt, langfristig werde ich Wirecard auch noch sehr lang halten. Aber denkt immer dran, immer eure eigene Meinung bilden und ja, da immer noch mal Hausaufgaben machen. Ne?
Ja, wie ist es bei auf jeden dir, Fall.
Du hältst auch.
Ja, ich halte, und wo man, wenn wir beim Thema Hausaufgaben sind, ganz viele Hausaufgaben aktuell macht als Unternehmen, dann sprechen wir von keinem geringeren als einem der damalig oder dem damalig größten Industriekonzern der Welt, General Electric. Und ja, das ist für mich eine ziemlich interessante Situation, weil für mich ist GE, wie zum Beispiel auch eine Siemens, ein klassisch zyklisches Unternehmen. Und da bin ich ja wieder bei Altmeister Lynch und sage, kauf bei Margen low, verkauf bei Margen high. Und wir sehen fundamental, Umsatzrückgang bis 2021, dann soll es wieder aufwärts gehen. Genauso auch beim EBIT, der Gewinn je Aktie, jetzt wieder positiv und es gibt eine ganz, ganz kleine Dividende. Aber Marcel, Peter Lynch sagt ja, Kauf bei Margin Low. Und wann haben wir ein Margin Low? Wenn wir ein negatives KGV haben, weil wir Verluste erzielen. Und wir hatten im Jahr 2018, im Geschäftsjahr, sehr starke Verluste von minus $2,43. Also haben wir hier so ein Margin Low erreicht, dann ging es wieder aufwärts, weil auch die Schätzungen dann wieder positiv waren. Und der Kurs damals war bei $7,57. Jetzt, ein Jahr später, steht der Kurs, oder noch nicht mal ein Jahr später, am 31.01., wo das Geschäftsjahr zu Ende war, stand der Kurs bei $7,57 und dann hatten wir diesen Margentiefpunkt. Jetzt, noch nicht mal ein Jahr später, sind wir schon bei $11,29. Und das ist natürlich, stell dir mal vor, du hättest nach Lynch gehandelt, wärst beim Margin Low eingestiegen, dann wärst du jetzt schon mit einer ordentlichen Rendite und hättest schon fast verdoppelt. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich wieder sagen muss, man sollte auch sich einfachen Sachen, also keep it simple, ne? Also wirklich, das hat schon bei zyklischen Unternehmen, finde ich, diese Margenbetrachtung schon hochinteressant. Wir sehen ja jetzt auch gerade bei diesem durchschnittlichen Kursziel, das deckt sich ja, ist ja gerade voll auf der einen Linie mit den Schätzungen der Analysten, der aktuelle Kurs. Und aber da kannst du uns jetzt natürlich mehr dazu erzählen, wie du es immer in den Updates machst. Haben wir denn hier jetzt schon einen Ausbruch erlebt zu neuen Höhen?
Nein, aber wir haben definitiv eine Bodenbildung vollbracht. Und zwar sieht der Kurs genauso aus wie 2008, 2009 zur Krise. Also es ging fast genauso steil bergab. Und es ging genau an der gleichen Stelle bei wie du schon sagst, bei knapp $7, dann eben wieder nach oben. Also hier war auch eine charttechnische Unterstützung, die damit einherging. Und die Frage ist natürlich, wenn man dort unten gekauft hätte, nachdem, wie du es gerade gesagt hast, ob man es dann nicht vorher wieder verkauft hätte. Denn nach einer nach einem halbjährigen Seitwärtsphase ging es ja dann doch nochmal richtig stark runter. Ja, da braucht man halt starke Nerven und sehr viel Vertrauen in genau diese
Peter
Strategie, zykliker zu handeln. Das ist dann auch nicht schlecht. Aber die letzten Quartalszahlen waren nicht schlecht. Hier gab es einen Ausbruch und es ging über die $10 wieder zurück. Und seitdem, also kurzfristig gesehen gab es einen Ausbruch. Langfristig ist der Abwärtstrend noch intakt.
Sehen wir auch bei den Analystenerwartungen. Ne? Also es ging ja dann alles nach oben, die Kursziele. 6 sagen kaufen, 2 sagen aufstocken, 9 sagen halten, 1 sagt reduzieren und nur noch 1 sagt verkaufen. Und ja, also ich persönlich habe ja keine zyklischen Unternehmen im Depot. Ich traue mich da einfach nicht ran, weil ich denke, da muss man sehr, sehr viel Arbeit leisten, um diese, das ist schon Stockpicking, glaube ich, par excellence, wenn man zyklische Unternehmen handelt. Deswegen darf man sich zum Beispiel auch von diesen niedrigen KGVs, wie zum Beispiel ein Autobauer, wie eine Daimler hat, nicht blenden lassen. Ja, dann kommen wir zum letzten Unternehmen, was ich gar nicht wirklich kannte. Oder? Das würdest du bestimmt gern mal übernehmen?
Ja, sehr gern. Na klar. Also, das Unternehmen heißt Abiomed und ist ebenfalls sehr stark abverkauft worden im letzten Jahr. Und Abiomed, für manche vielleicht ein Begriff, die entwickeln mechanische Unterstützungstechnologien für Patienten mit Herzfehlern, welche die Blutzirkulation künstlich gewährleisten. Also sprich, Bauteile, die das Herz weiterhin funktionieren lassen. Ja, das ist also schon ein sehr wichtiges oder sehr wichtige Produkte, wenn man so möchte, und vor allem für die Patienten etwas sehr, sehr Wichtiges, was einfach im Sinne der Lebensqualität noch deutlich erhöht alles. Ja, wie sieht es denn fundamental aus?
Ja, stark wachsend, Umsatz, EBIT, Gewinn je Aktie, Dividende gibt es noch nicht, also ich denke, wir haben hier einen typischen Fast Grower. Wachstum müsste man jetzt natürlich nochmal ausrechnen, um zu gucken, ob das KGV von 41 und 34 dem Ganzen denn auch gerecht wird. Was sagst du denn zum Chart? Weil ich sehe ja hier mittleres Kursziel, aktuell voll auf der Höhe vom Kurs. Haben wir jetzt hier vielleicht einen Ausbruch?
Nein, auch hier hält der Abwärtstrend fast mal noch an. Aber hier sind wir an der oberen Grenze des Abwärtstrendes. Und hier wird es eben auch wieder spannend, ob dieser vielleicht gebrochen werden könnte. Denn hier muss man auch sagen, richtig stark gewachsen. Und zwar von 2016 bis 2018 ging es von guten $75 hoch auf $450. Also das ist schon ein richtig fetter Anstieg und das kann man auch wirklich so deutlich sagen. Und deswegen vom Hoch von 450 dann auf 150 wieder zurückzugehen, aufgrund nicht so starker Zahlen, wie sie erwartet waren. Da waren wahrscheinlich die Erwartungen auch einfach richtig, richtig, richtig hoch.
KGV und damals 117.
Ja, völlig, völlig, ja, also wirklich weit weit vorausentwickelt. Ja, also das war schon sehr, sehr gehypt und dementsprechend habe ich es mir jetzt als Turnaround-Kandidaten mit dazu nehmen wollen, weil es einfach einer ist. Ich glaube, einfach langfristig wird es hier deutlich, deutlich stärker wieder raufgehen. Natürlich nicht wieder so schnell und so stark wahrscheinlich, wie es bisher war. Aber die letzten Quartalszahlen zum Beispiel haben schon wieder für einen Auftrieb gesorgt. Und das führte eben dazu, dass wir jetzt an der Oberkante des Abwärtstrendes stehen.
Man sieht es auch bei den Analystenerwartungen. Genau. Ja. Da siehst du es auch. Vier sagen kaufen, einer sagt aufstocken, vier sagen halten und einer sagt verkaufen. Also da haben wir auch schon so einen kleinen Turnaround erlebt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal vielen lieben Dank, lieber Michael, dass du uns das Thema hier so vorgeschlagen hast. Ich würde mich freuen, wenn unsere Zuschauer vielleicht auch uns mal noch ein paar mehr Themen vorschlagen würden, die sie interessiert. Kommt gern zu uns in die Facebook-Gruppe. Marcel, wie hat dir das Thema heute gefallen?
Ja, ich fand es sehr spannend, weil ich ja grundsätzlich lieber mit dem Trend kaufe und ich würde meistens nur aufstocken, wenn ich von einem Unternehmen, wie jetzt auch bei Abiomed, würde ich sogar überlegen, einzusteigen, aber ansonsten bin ich ja eher der Freund von einem guten, gesunden Chart. Wie findest du das dann, Thema heute?
Das Thema war gut. Ich, wie gesagt, Abiomed werde ich mir mal genauer angucken. Dazu natürlich hoffe ich ja, dass der Peter mal überhaupt zuhört. Können wir heute gleich wieder testen, ob er dabei ist. Dass er Teva Pharmaceuticals sich mal vorknüpft. Und ja, ich kann mich mal wieder nur bei unserer tollen Community bedanken. Natürlich auch wie immer nur für die Spenden auch. Ihr unterstützt uns wirklich sehr. Wir bleiben kostenfrei, aber nicht umsonst. Dann würde ich sagen, Marcel, machen wir einen Deckel drauf, oder?
Na klar, machen wir.
Gut. Und mir bleibt nur noch zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden versuchen, diesen zu finden, um dann natürlich auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.